Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel. Moin Moin, grüß Gott in die Runde. Ja, ich glaube, wir machen heute wieder weiter mit dem Thema Regeneration nach dem Sport.
Auf jeden Fall. Dritter Teil. Wenn ihr die anderen beiden Teile nicht gehört habt, hört rein. Wir beschäftigen uns gerade mit der Regeneration in Vorbereitung auf den Sports Nutrition Kongress vom Jens. Wir hatten es in den letzten beiden Folgen schon erwähnt. 28. bis 31.05. gibt es einen großen Online-Sports Nutrition Kongress, den der Jens veranstaltet. 20 Experten sind da. Alles gibt es da, hier Sports Nutrition hatte ich gerade gesagt, alles zu Sporternährung, aber nicht nur Ernährung. Es sind 20 Experten da, Darmgesundheit im Sport, Mikrobiomdiagnostik, Eisenmangel, Glukosemonitoring, Arthrose, Proteine, Wasser, Omega-3, Kreatin, Melatonin. Ich kann gar nicht aufhören, wie viele Themen es da gibt, Jens. Wahnsinn, 20 Experten und vor allen Dingen kostenlos. Also wenn ihr die letzten beiden Folgen nicht gehört habt, hört diese hier ganz aufmerksam, könnt ihr auch schon viel mitnehmen und natürlich alle Informationen bekommt ihr in unseren Shownotes, wie immer. So, jetzt legen wir aber nach dem Werbeblock mal los, Jens. Wir waren dabei, Regeneration, wir wollen das mal so ein bisschen abschließen, wollen heute aber auch nochmal gucken, was es so auch für regenerationsfördernde Substanzen gibt. Wir haben uns da eine explizit rausgenommen, da schauen wir aber gleich drauf. Lass uns aber nochmal schauen, wir hatten beim letzten Mal gesagt, Nutrition first in der Sporternährung und nicht immer direkt einen ganzen Teller voll Supplemente nehmen, sondern wir sagen auch, was kann man weglassen, was braucht man nicht unbedingt und welche Regenerationsphasen es gibt, da sind wir durchgegangen und das schließen wir jetzt mal ab.
Ja, vielleicht kann man direkt mal einsteigen. Nutrition first finde ich total wichtig. Ja, man hat ja inzwischen den Eindruck, dass man nur noch Pillen frühstückt und zum Dinner gibt es dann auch noch mal ein paar Pülverchen und Pillen dazu und Eiweißshakes und so weiter und so fort. Und in der Sporternährungswissenschaft ist das sehr fest implementiert, ja, Nutrition first. Und das finde ich auch wichtig, das zu sagen, dass erstmal natürlich die Basisernährung stimmen muss. Ja, also bevor man hier anfängt, gezielt zu supplementieren, ja, und das mache ich, wenn ich in der Beratung mit meinen Hochleistungssportlern unterwegs bin, dann holen wir natürlich überall das Bestmögliche raus und versuchen, die Dinge zu optimieren. Und da spielen eben Nahrungsergänzungen eine große Rolle. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, wenn wir jetzt hier über den Otto-Normalsportler sprechen, den Hobbysportler, den Amateursportler, dass wir sehr, sehr viel eben über eine gute Ernährungssituation schon steuern können. Und Supplements haben so ein bisschen den Vorteil, dass wenn ich jetzt beispielsweise sehr schnell die Regeneration einleiten möchte, also ich komme direkt vom Tennisplatz nach, ich sag mal, 3,5 Stunden, links, rechts, auf, ab, ja, nach vorne marschieren und wieder zurück und Aufschläge und, dann bist du natürlich erstmal kaputt. Wenn du jetzt die direkte Regeneration einleiten willst, ist natürlich viel einfacher, jetzt mal zum Beispiel ein BCAA mal kurz als Tab einzunehmen, als jetzt zum Italiener zu hetzen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal ordentlich Pasta auf dem Teller. Das dauert halt, ja. Also bis man da sitzt und bis man dann Nahrung aufnimmt. Bei zum Beispiel Tennisturnieren, da ist dann natürlich alles organisiert. Ja, da komme ich dann in die Kantine und kann mich dann direkt auch gut versorgen. Aber das ist natürlich für die meisten Amateursportler ist das natürlich so eben nicht gegeben. So, und was wir auch gesagt haben am letzten Mal, es ist ja nicht so, dass wir nur regenerieren, wenn wir Supplements oder Mahlzeiten aufnehmen, sondern der Körper regeneriert ja auch an sich. Also wenn diese Homöostase stark gestört ist, dieses Gleichgewicht im Körper, versucht der Körper natürlich auch ohne Nahrungsaufnahme sofort das Gleichgewicht auch wieder herzustellen. Und da haben wir beim letzten Mal so ein bisschen die Zeitachsen auch gegeben und wollen heute nochmal ergänzen. Wir hatten nämlich aufgehört bei 2 Stunden. Also was passiert nach 2 Stunden? Immer mal eine umfangsorientierte Belastung wie ein Marathon. Ja, Axel, du hast jetzt ja einen Marathon gelaufen. Wann ist die Muskulatur wieder einigermaßen hergestellt, sodass du dann nach einem Berlin-Marathon dann auch wieder durch die Straßen gehen kannst, ohne dass du Schmerzen in der Muskulatur verspürst? Und das passiert so etwa nach 2 Stunden und sind wir also wieder einigermaßen regeneriert, sodass Muskulatur dann auch wieder belastet werden kann. Natürlich nicht schnellkräftig belastet werden kann, aber zumindest ausdauernd belastet werden kann. Und wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, 6 Stunden bis hin zu einem Tag, also was passiert innerhalb von 24 Stunden nach einer intensiven Belastung, geht es vor allen Dingen darum, natürlich auch den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen. Je nachdem, wie die Außentemperaturen sind, je nachdem, wie schnell ich laufe oder auf dem Rad sitze, verliere ich natürlich Flüssigkeit und damit Körpergewicht. Das Körpergewicht kann ich normalerweise während des Wettkampfs nicht 100% wieder ausgleichen. Bedeutet, ich muss eben danach auch weiter hydrieren, damit ich nicht nur die Mineralstoffe wieder in den Körper einbringe, sondern eben auch die Flüssigkeitsmenge sich wieder ausgleicht. Wie also auf Plattdeutsch gesagt, wieder in das ursprüngliche Körpergewicht zurückkommen. Aber da geht es auch so zum Beispiel um Blutbestandteile. Wenn man jetzt an Hämatokrit denkt, Hämatokrit ist so, sind so die festen Bestandteile im Blut. Wenn wir sehr viel schwitzen, verlieren wir Flüssigkeit. Das heißt, wir verlieren auch Flüssigkeit in den Blutgefäßen, in den Lymphgefäßen. So, und dann ist der Anteil des Hämatokrits natürlich größer. Und bis der wieder normalisiert ist, bis der wieder ausgeglichen ist, brauchen wir dann ungefähr so einen Tag. Einen Tag brauchen wir auch etwa, bis das Leberglykogen wieder ausgeglichen ist. Muskulatur ist ja im Prinzip wie eine wieder aufladbare Batterie. Ja, denn die müssen wir uns jetzt, ich will nicht sagen, keine Sorgen machen, aber vor allen Dingen das Leberglykogen ist das, was eben extrem in den Keller gehen kann. Und das muss man dann wieder ausgleichen. Deswegen gibt es eben diese berühmte Pasta-Party, also die Kohlenhydrate nach der Belastung. Was wir ja bei den Marathon-Weltmeister gesehen haben, das ist offensichtlich für Höchstleistungen. Also ich spreche jetzt hier von Weltrekorden und von absolutem Spitzensport. Offensichtlich wichtig ist, gerade auch bei den Läufern, die eben um die 20 km/h laufen, dass die eben vorher auch sehr viele Kohlenhydrate einnehmen sollen. Das war immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Paradigma, dass man ja eigentlich im Fettstoffwechsel unterwegs ist und deswegen eigentlich auch gar nicht so viele Kohlenhydrate zwischendurch braucht. Die Afrikaner, die jetzt unter 2 Stunden gelaufen sind, nämlich zwei auf diesem Planeten, haben uns hier ein bisschen eines Besseren belehrt. Ich habe irgendwo in einem Forum geschrieben, die Zukunft von Leistungsfähigkeit liegt häufig darin, dass man es anders macht, als es in den Lehrbüchern steht. Ja, also wir haben, keine Ahnung, 50 Jahre lang sind wir immer frontal über die Hochsprungstange gestiegen und gesprungen. Ja, das war dieser berühmte Straddle, den man früher durchgeführt hat. Und irgendwann kam ein Herr Fosbury und der ist plötzlich mit dem Rücken über die Stange gesprungen. So, da haben dann alle gesagt, das kann doch eigentlich gar nicht gehen, aber der ist dann plötzlich höher gesprungen und auf einmal hat sich dann dieser neue Standard komplett durchgesetzt und die ganze Welt springt heute praktisch mit dem Rücken über die Stange, weil du mit dem Straddle nicht über 2,30 Meter kommst. Ja, also biomechanisch ist das kaum möglich, deswegen hat sich dann eben dieser Rückenhochsprung sozusagen über den Rücken hat sich dann entsprechend durchgesetzt. Und hier ist es, Axel, offensichtlich genauso, ja, dass sich hier wieder ein Paradigma sozusagen aufbricht und wir, ja, einfach auch dazulernen müssen von diesen ja, extremen Beispielen, was jetzt zum Beispiel Marathon-Weltrekord anbelangt. Dann, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, 3 bis 10 Tage oder sogar auch bis 14 Tage, wenn wir jetzt zum Beispiel eine sehr, ja, sehr umfangs-, aber auch intensitätsorientierte Belastung, wie zum Beispiel so ein Zehnkampf oder auch ein Marathon. Du läufst ja nicht jede Woche Marathon. Du läufst vielleicht jede Woche 10 Kilometer oder 20 Kilometer, aber du läufst 5 Marathons im Jahr, wenn überhaupt. So, und diese Marathons, die läufst du natürlich mit maximal möglicher Geschwindigkeit. Und wenn wir jetzt mal so ein Event nehmen und du hast jetzt keine Ahnung, Berlin-Marathon mit deiner Bestzeit absolviert, dann braucht das ganze System des Körpers eben ungefähr 14 Tage, bis du wieder auf dem Niveau bist, was du dann vorher vor dem Marathon auch hattest. Ja, dann sind also alle teilzerstörten Muskelfasereiweiße wieder regeneriert und auch die Funktionsweise der Mitochondrien, der Zellkraftwerke, die ja dann auch stark in Mitleidenschaft gezogen werden, die verbraucht werden, die müssen dann erstmal wieder abgebaut werden, dann müssen neue Mitochondrien aufgebaut werden. Ja, die sogenannte Mitophagie, die muss auch erstmal wieder ablaufen. Und deswegen brauchen wir nach so einem Event wie ein Marathon oder ein Zehnkampf, brauchen wir eben auch 14 Tage, wo wir nicht auf dem Sofa liegen, im Bett liegen oder gar nichts mehr machen, sondern wir brauchen einfach eine tiefere Intensität. Ja, Fußballer kennen das vielleicht vom Auslaufen. Ja, also dass man schon noch seine Dauerläufchen macht, aber eben keine Sprints mehr, keine Intervalle mehr, keine maximalen Typ-2-Faserbelastungen, also die schnellkräftigen Muskelfasern. Und wenn man das Ganze noch psychisch betrachtet, dann haben wir ungefähr so nach 2 bis 3 Wochen haben wir wieder eine totale ausgeglichene Sympathiko-Parasympathische Situation. Also dann hat sich auch das Nervensystem sozusagen in dieser Homöostase, die ich gerade beschrieben hatte, dann wieder ausgeglichen. Und dann kann man überlegen, ob man sich dann wieder sozusagen auf den nächsten großen Wettkampf vorbereitet. Ich habe ja jahrelang mit Zehnkämpfern zusammengelebt, als ich damals Sport studiert habe. Und habe dann natürlich auch jahrelang das beobachtet. Wie wurde da trainiert? Wie häufig hatten die Zehnkämpfe überhaupt? Und die machen ja höchstens im Jahr 3, 4 Zehnkämpfe. Mehr schaffen die ja gar nicht. Ja? Sonst machen die kleinere Wettkämpfe. Aber Zehnkämpfe machen die höchstens 3, 4, maximal 5 Zehnkämpfe, weil das der Organismus gar nicht durchhalten würde. Das sind ja alles maximale, extreme Belastungen. Also wenn ihr zum Beispiel an Stabhochsprung denkst, ja, wenn man sich das mal eben in Zeitraffer, in Zeitlupe mal anschaut, was da für Belastungen wirken auf die Achillessehne, aufs Sprunggelenk, auf den unteren Rücken, ja, bei dieser Biegespannung, wenn du da ins Hohlkreuz gehst, das ist ja vollkommen irre. So, und das System muss sich natürlich ja sowohl eben ne, in den Supersystemen, Skelettapparat, aber eben auch im Nervensystem, im Hormonsystem, im metabolischen System, das geht relativ schnell, aber das Nervensystem braucht dann eben ein bisschen länger.
Jetzt, Jens, hast du gerade ja auch eben gerade das, was du jetzt gerade ausgeführt hast, wie der Körper sich quasi selber regeneriert. Wir haben darüber gesprochen, was man auch ernährungstechnisch machen kann. Und wir hatten es gerade eben im Vorgespräch so mal ein bisschen. Wir wollen uns heute aber mal auch anschauen, was man, und du sagtest das ja auch eben, was man darüber hinaus aber auch noch mit regenerationsfördernden Substanzen machen kann. Also sprich, welche Supplemente können denn die Regeneration unterstützen? Gib uns mal einen kurzen Einblick, bevor wir uns mal eins rauspicken. Was sind denn so typische Supplements, die man zur Regeneration, zur Unterstützung der Regeneration nehmen kann?
Ja, ich würde es gar nicht auf Supplements reduzieren, ich würde es auf Nährstoffe basieren. Also wir müssen unterschiedliche Systeme betrachten dabei. Wenn man also über regenerationsfördernde Mikro- und Makronährstoffe, das ist der bessere Begriff, wenn man darüber reflektiert, dann kann man das über die Ernährung machen, wir können es aber eben auch über Supplements machen. Und was ja viele nicht berücksichtigen, das steht ja auch in den ganzen Mikronährstoffdosierungsbüchern ja auch nicht drin, ist, wir sagen immer, der Mensch braucht dann 25 Milligramm Zink, nur um mal was zu sagen, aber wir nehmen ja Zink auch schon über die Ernährung auf. So, und wenn ich jetzt reine Mikronährstoffpläne mache und ich berücksichtige die allgemeine Ernährung nicht, dann kann es natürlich auch sein, dass ich hier unter- oder überdosiere, je nachdem, wie die Ernährungssituation eines Athleten ist. Deshalb, wenn man es professionell macht, immer erstmal die Ernährung an sich betrachten und dann überlegen, wo kann man jetzt gezielt aufgrund des Zeitproblems, weil ich eben nicht, wenn ich jetzt vom Platz komme, habe 3,5 Stunden Tennis gespielt Und jetzt schaffe ich es eben nicht, in einer halben Stunde beim Italiener zu sein. So, dann macht das Sinn. Da macht es auch Sinn, etwas zu überbrücken oder Dinge einzunehmen, um zum Beispiel Speicher aufzufüllen. Und wenn wir das jetzt nochmal differenzieren, dann haben wir auf der einen Seite den Energiehaushalt, Energiespeicher. Wir haben dann Mikronährstoffe, die wir verlieren durch die Belastung, durch Schweißverlust, durch Verbrauch, intrazellulär und so weiter. Dann haben wir das Thema der Antikatabolika. Das heißt, Makro-Mikronährstoffe, die dafür sorgen, dass eben diese katabolen Prozesse, die während der Belastung ablaufen. Ja, Katabol wäre zum Beispiel, dass die Kreatinkinase hochgeht. Ja, das ist also ein Enzym, was hochgeht, was anzeigt, dass eben Muskelgewebe belastet und abgebaut wird, dass der Aminosäurenpool runtergeht in den Blutgefäßen, dass Ammoniak hochgeht, dass auch Immunglobuline runtergehen. Deswegen haben wir ja auch häufig Infektneigung nach großen Belastungen, wie zum Beispiel Marathon. Da gibt es ja ultra viele Untersuchungen dazu. Ja, also das ist die Mikronährstoffebene, die verloren geht. Vitamin E, Vitamin C könnte man jetzt ganz viele nennen. Selen und so weiter und so fort. Und bei den Antikatabolika, also die den Katabolen abbauenden Effekten entgegenwirken. Und das ist natürlich schon wichtig. Du hast jetzt Krafttraining gemacht. Du hast jetzt 2 Stunden ordentlich Gas gegeben, ja, mit Kniebeugen, Bankdrücken und was auch immer. Dann willst du natürlich diesen katabolen Prozessen sofort was gegenübersetzen, nämlich dass das Pendel sozusagen sofort umschlägt von Katabol auf Anabol. Und Anabol bedeutet ja, Insulinspiegel geht hoch, Insulinspiegel sorgt dafür, dass dann diese Mikro- und Makronährstoffe dann auch aufgenommen werden, intrazellulär aufgenommen werden. Testosteronspiegel bei Männern geht hoch, dass wieder Muskulatur gebildet werden kann. Die Kreatinkinase geht dann wieder runter, der Aminosäurenpool geht wieder hoch und so weiter. Und deshalb brauchen wir eben diese Antikatabolika. Da wären dann zum Beispiel die verzweigkettigen Aminosäuren zu nennen. Man könnte hier Kohlenhydrat-Protein-Gemische nennen, man könnte auch Arginin nennen. Und eine ganz wichtige Substanz, die wir uns gleich auch nochmal ganz genau oder genauer anschauen werden, ist eben Glutamin. Kommen wir gleich dazu. Vielleicht aber hier an der Stelle auch noch die sogenannten Immunstimulantien. Weil wir haben ja immer durch eine intensive, durch das Nervensystem organisierte Belastung, vielleicht auch in Verbindung mit psychischen Belastungen, wenn wir jetzt so an Topathleten denken, Stadion am Wochenende, 50.000 Zuschauer, es geht um den Abstieg oder es geht um Aufstieg, Meisterschaft oder was auch immer, dann hast du ja auch noch zusätzlich die psychische Belastung. So, und da ist es natürlich schon so, dass dann dein Nervensystem extrem hochfährt und wenn das Nervensystem hochfährt, fährt das Immunsystem ein Stück weit runter. Das heißt, du kriegst eine kurzzeitige Immunsuppression. Und dieses Fenster, dieses sogenannte Open Window, ist ganz weit und breit beschrieben in der Literatur. Das kann eben dazu führen, dass zum Beispiel nach einem Marathon eine gewisse Prozentzahl aller Marathon-Teilnehmern einen Infekt danach haben. Ja, sie sind eben infektanfälliger durch diese lange Immunsuppression über 5 Stunden oder 4,5, je nachdem, wie schnell man läuft. Das kann man so ein bisschen ausgleichen. Habe ich mir immer von meinem Hochschularzt Esperitox spritzen lassen. Echinacea. Er hat dann immer Blut mir abgenommen und dann hat er das Blut gemischt mit Echinacea, also mit Esperitox. Das gemischt und mir dann, ne, aus der Vene rausgenommen und dann in den Hintern wieder reingeschossen. Und das hat bei mir immer super gut funktioniert. Also wenn ich diese Infektneigung hatte, das hatte ich häufig als Hallensportler, weil man ja nicht viel rauskam, hat mir das immer ordentlich auf die Beine geholfen und ich war innerhalb von ein paar Tagen wieder komplett regeneriert. Aber da kann dann auch Mistel oder Kamille und diese ganzen Kräuter können da entsprechend helfen. Da können wir auch noch mal an anderer Stelle näher drauf eingehen.
Auf jeden Fall machen wir noch mal eine Folge dazu. Aber es war jetzt kein Appell, dass jeder zu seinem Arzt geht und sich Echinacea in den Hintern injizieren lässt. Okay, Jens, du hast gerade schon angesprochen, wir haben uns eine Substanz speziell rausgegriffen, das ist das Glutamin. Sag uns, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch einfach mal, was ist überhaupt Glutamin?
Ja, Glutamin ist eine bedingt essentielle Aminosäure. Wir differenzieren ja normalerweise in der Ernährungswissenschaft zwischen essentiell und bedingt essentiell oder semi-essentiell und nicht essentiell. Nicht essentiell bedeutet, wir können es selber bilden. Ja, wir müssen es nicht zwingend aufnehmen. Essentiell bedeutet eben, wir müssen es zuführen über die Ernährung oder über Supplements, weil wir eben diese Aminosäuren nicht selber bilden können. Und bedingt essentiell bedeutet eben, das ist sozusagen der Sonderfall, dass diese Aminosäure unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Rahmenbedingungen so abkippen kann, dass es sinnvoll ist, dieses auszugleichen und zum Beispiel eben auch über Supplements dann entsprechend aufzunehmen. Und Glutamin kennen vielleicht auch die Zuhörer vor allen Dingen im Kontext von Darmstörungen. Ist häufig bei Darmsanierungsprotokollen dabei. Axel, wie du ja weißt, habe ich gerade ein Buch geschrieben über den Darm. Darmcoaching können wir auch hier verlinken, kommt allerdings erst im September heraus. Und da habe ich sehr viel über Glutamin auch geschrieben. Ja, weil Glutamin wird zwar in der Muskulatur produziert, vor allen Dingen dann, wenn die Muskulatur stark belastet wird, aber dadurch, dass eben auch der Darm, insbesondere die Enterozyten, also die Darmbarrierezellen, Glutamin als Energieträger brauchen, kann Glutamin unter bestimmten Leistungsbedingungen eben zum sogenannten Bottleneck werden. Was heißt das? Ich habe jetzt einen hohen Verbrauch in der Muskulatur, dann habe ich gleichzeitig auch einen Verbrauch in anderen Körpergeweben. Das heißt, Muskulatur produziert zwar mehr Glutamin, Glutamin wird dann aus teilweise aus dem Muskel heraus sezerniert und wird dann über die Lymphbahnen, Blutgefäße dann zu anderen Organen hingebracht. Eben auch zur Leber, zur Niere, zum Darm, aber auch zum Immunsystem. Auch das Immunsystem kann Glutamin als Energieträger benutzen. Das heißt, unterm Strich, unter normalen Bedingungen, wir gehen spazieren, wir fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, wir sind also nicht unter Hochstrom, wir machen keinen Leistungssport. Da reicht normalerweise die Eigensynthese aus, es sei denn, du hast wirklich eine massive Darmstörung. Dann sind wir aber bei einem anderen Thema. Das kann man dann zum Beispiel in meinem Buch nachlesen, wenn man seinen Darm selber sanieren möchte. 60% allem Glutamin, was im Körper gebraucht wird, wird in der Skelettmuskulatur produziert. Und der Turnover, also die Menge, die wir sozusagen produzieren müssen, um im Gleichgewicht zu sein, ist sehr hoch. Liegt nämlich bei ungefähr 60 bis 80 Gramm pro Tag. Das ist eine ganze Menge. Und das geht natürlich extrem hoch, wenn wir Leistungssport treiben, wenn wir zweimal am Tag trainieren, wenn wir ja, unseren Körper ausbelasten. Ja, so will ich das mal beschreiben. Also hier geht es nicht darum, wenn man mal eine Dreiviertelstunde irgendwo an den Geräten im Fitnessstudio zieht, sondern wirklich zielorientiert, leistungsorientiert trainiert, brauchen wir mehr Glutamin, weil Glutamin wird, wie ich gerade schon sagte, fürs Immunsystem gebraucht, für die Enterozyten gebraucht, aber insbesondere eben auch für alle schnell teilenden Zellen gebraucht, aber auch für die sogenannte Gluconeogenese gebraucht. Das ist die Neubildung von Glucose aus einer Aminosäure. Ja, wir können ja Aminosäuren umwandeln, bestimmte Aminosäuren, wir nennen die dann glykogene Aminosäuren, können wir umwandeln dann in Zucker, wenn wir es brauchen, zum Beispiel unter Fastenbedingungen. Deswegen ist auch eine lange Fastenzeit, eine Karenz für die Muskulatur nicht so wirklich hilfreich. Ja, weil wir dann eben einen hohen Verbrauch an Glutamin haben. Und Glutamin ist zum Beispiel für die Stabilisierung der Darmbarriere wichtig, für die Makrophagen, Funktion wichtig für die Zytokinproduktion. Also, wie ich gerade sagte, dieses Open-Window-Phänomen, dass man also infektanfälliger wird und so weiter, können wir zum Teil eben kompensieren, überbrücken über Glutamin. Man kann im Grunde sagen, Axel, wenn der Mensch unter Stress steht, und damit dazu gehört auch der psychoemotionale Stress, geht der Glutaminspiegel in den Keller. Geht der Glutaminspiegel in den Keller, haben wir eine Art Immunsuppression. Natürlich spielen ja auch noch andere Faktoren eine Rolle, aber Glutamin ist eben einer der wichtigsten und deswegen lasse ich das bei meinen Athleten immer supplementieren. Wichtig aber zu wissen ist, Glutamin ist keine Muskelaufbausubstanz. Glutamin baut keine Muskulatur auf. Also wer jetzt anfängt und sagt, na, ich habe ordentlich gewuchtet im Gym und ich will jetzt maximale Hypertrophie haben, hilft dir Glutamin nicht.
Also könnte man sagen, Glutamin hilft nicht, den Muskel aufzubauen, sondern es hilft einfach eher, schneller wieder normal zu funktionieren. Was du eben auch sagtest mit der Regeneration, schneller wieder seinen Normalzustand zu erreichen und wieder in normales Training übergehen zu können, eine stärkere, höhere Belastung wieder aufnehmen zu können.
Ja, also es dient der schnelleren Regeneration, deswegen setze ich das gerne ein. Und es dient natürlich auch der Regeneration des Darms. Weil der Darm wird ja immer vernachlässigt beim Training. Auch das in meinem Buch ausführlichst beschrieben. Ich habe extra noch mal ein Kapitel auch für Sportler dort mit reingesetzt, weil das ganz wichtig zu verstehen ist. Denn immer dann, wenn du trainierst, wenn du jetzt lange Umfänge fährst, mit dem Fahrrad oder Triathlon betreibst oder ähnliches, dann hast du immer auch eine Vernachlässigung deines Magen-Darm-Traktes. Das spiegelt sich auch in der Wissenschaft wider, weil du nämlich siehst, dass eben Menschen, die sehr intensiv oder sehr umfangsorientiert trainieren, häufig auch gastrointestinale Störungen haben. So, also wenn wir es jetzt mal zusammenfassen, du hast durch Glutamin eine Reduktion von Infekten, du hast durch Glutamin eine Unterstützung der Darmbarriere. Und du hast durch Glutamin eine Immunmodulation. Also man könnte sagen, Nahrung fürs Immunsystem. Da gehört Glutamin eben ganz wesentlich dazu. Und deswegen würde ich unter bestimmten Bedingungen, nicht nur bei Leistungssportlern, sondern auch bei ambitionierten Hobbysportlern. Und das kann ja schon an der Stelle anfangen, wo man jeden Tag Tennis spielt. Ja, weil man kann ja nicht langsam Tennis spielen, sondern man spielt immer so schnell Tennis, wie der Gegner auch schnell spielen kann. Also entweder sucht man sich dann jemanden, der, keine Ahnung, den Ball irgendwie 3 Kilometer hoch spielt. Ja, dann kann man lange auf der anderen Seite warten. Oder man hat eben Spieler, die sehr schnell spielen. Und das bedeutet, dass die Intensität hochgeht. Ja, das merke ich persönlich immer dann, wenn ich im Wettkampf bin. Warum? Weil im Wettkampf natürlich die Leute immer noch ein bisschen mehr rausholen. So, und dann steigt die Intensität, es steigt aber auch die Erwartungshaltung, damit steigt auch die Muskelkontraktion und der Verbrauch dieser kontraktilen Elemente steigt stark an und deswegen hat man nach einem Wettkampf häufig auch deutlich mehr Mikroverletzungen, Muskelkater, Symptome irgendwo in den Grenzregionen und so weiter.
Jens, wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, okay, ich spiele jetzt wie du auch fast jeden Tag Tennis. Ich will das mal ausprobieren. Du hast eben gesagt, wir haben einen hohen Bedarf. Was wäre denn so eine Empfehlung zum Supplementieren? Wann sollte man das supplementieren? Direkt nach der Belastung oder erst ein paar Stunden später? Und welche Dosierung würdest du da einsetzen?
Also erstmal zu dem, was du gerade sagtest, ich spiele nicht mehr jeden Tag, weil ich gemerkt habe, dass ich dadurch A nicht besser werde und B mein Gesamtsystem dadurch nach und nach immer mehr abbaut. Also wenn ich das machen würde, müsste ich immer mal wieder so eine Woche runterfahren, Pause einbauen und so weiter. Also das kriege ich in dem Alter nicht mehr hin. Deswegen muss man natürlich auch altersadäquat trainieren. Klar, die Regenerationszeiten verlängern sich mit zunehmendem Alter. Man kann es nicht pauschal sagen, aber wenn man jetzt so über den Daumen gepeilt, sprechen wir hier nicht über Milligramm oder Mikrogramm, sondern wir sprechen hier über Gramm. Und man kann problemlos 5 Gramm konsumieren. Glutamin ist wasserlöslich, ist leicht süßlich. Ja, wenn man es ins Wasser kippt, dann kann man das einfach so wegtrinken. Das, was man überdosiert, in Anführungsstrichen, das wird dann auch ausgeschieden. Es ist also keine Gefahr, dass man hier groß was überdosieren kann. Es wirkt ja auch eben nicht groß anabol. Ich würde es nur nicht einsetzen bei Menschen, die eine Krebserkrankung haben oder hatten, weil Glutaminolyse, also der Abbau von Glutamin zur Energieproduktion, auch bei Tumorzellen abläuft. So, das würde ich also nicht machen. Ich würde aber, ich sag mal, Leistungssportlern Körper gewichtsorientiert Glutamin geben. Das kann bis zu 10 bis 20 Gramm sein.
Und vom Timing her nochmal, wann würdest du das machen? Wann ist der beste Zeitpunkt? Direkt nach der Belastung oder eher abends vorm Schlafen gehen? Oder wie würdest du das empfehlen?
Ich würde es dann einsetzen, wenn du runtergefahren hast, wenn dein Nervensystem runtergefahren hat, wenn die Mikrozirkulation zum Darm auch wieder verbessert wird. Ja, weil wir haben dann ja Prioritätsverschiebungen. Parasympathikus kommt durch, wir kommen in die Erholung, in die Regeneration und dann werden wieder andere Organe werden wieder priorisiert. Und dann würde ich es einsetzen. Also vielleicht nach einer Stunde, nach 2 Stunden, nicht unbedingt direkt danach. Da sind andere Dinge wichtiger. Ich habe hier noch eine Studie zum Abschluss mitgebracht. Da hat man nicht mit 20 Gramm supplementiert, sondern mit 6 Gramm. Studie war sehr gut gemacht, von 2023 mit Basketballspielern, professionelle Basketballspieler. Die haben also 6 Gramm Glutamin bekommen pro Tag. Und eine andere Gruppe hat ein Placebo bekommen und dann hat man so ein Crossover gemacht. Nach einer gewissen Auswaschphase hat man die Gruppen dann gewechselt. Ja, dann haben also praktisch die, die das Placebo bekommen haben, haben dann Glutamin bekommen und die, die vorher das Placebo hatten oder andersrum vorher Glutamin hatten, haben dann das Placebo bekommen. Und damit kann man über die sogenannten Doppelblind-Crossover-Studien eigentlich eine sehr valide Analytik betreiben. Die Profi-Basketballer haben zweimal am Tag trainiert, was ja vielen Sportarten üblich ist. Und dann hat man Blutproben vor, nach und jeder Phase genommen. Also man hat die über eine längere Zeit, eben über 20 Tage, begutachtet und hat dann täglich sozusagen Blutproben genommen, um auch so einen Verlauf zu dokumentieren. Und die stärksten Ergebnisse, also signifikante Ergebnisse, sagt man in der Wissenschaft, hat man gefunden, zum Beispiel bei CK, Kreatinkinase. Kreatinkinase ist sozusagen der Indikator dafür, ob Muskulatur zerstört ist oder nicht. Und geht Kreatinkinase hoch, macht es keinen Sinn, zum Beispiel am nächsten Tag, wenn die immer noch hoch ist, dann jemanden wieder in einen Wettkampf zu schicken. Ja, denn bist du immer noch katabol, so, du bist noch nicht in der anabolen Phase, das heißt, du baust immer noch Körpersubstanz ab. Und Glutamin, in der Glutamingruppe hat sich gezeigt, dass die CK-Werte deutlich runtergehen. Das spricht dafür, dass man, naja, nach einer Belastung zeitnah supplementiert. Das gilt auch für den ein oder anderen Leberwert und das gilt auch für den ein oder anderen Hormonwert, wie zum Beispiel das ACTH. ACTH ist der Vorläufer aus dem Gehirn, der über die HPA-Achse dann das Cortisol antreibt. Und damit hast du dann schnellere Regeneration im Bereich des Nervensystems. Das heißt, deine Cortisolwerte normalisieren sich schneller wieder und so weiter. Von daher hat Glutamin nachgewiesenermaßen, nicht nur bei dieser Studie, sondern ich habe es ja vorhin gesagt, auf 3 Ebenen, wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen wollen, Reduktion von Infekten, klar belegt, Unterstützung Darmbarriere, klar belegt, Immunmodulation, klar belegt. Und Immunmodulation, da gehört ja eben auch der CK-Wert dazu.
Ja, also ein wirklich sehr gutes Substrat, um die Regeneration zu unterstützen, die Aminosäure. Schaut euch die mal an. Zusammengefasst gilt aber trotzdem noch, ich wollte es eben noch ganz am Anfang ergänzen, wir hatten gesagt, Nutrition First in der Sporternährung. Und es gibt ja auch immer einen schönen Spruch, Abs are made in the kitchen. Das heißt also, der Sixpack wird in der Küche gemacht und nicht unbedingt im Fitnessstudio oder nicht unbedingt immer nur durch Proteinzufuhr. Jens, an dieser Stelle, vielen Dank nochmal für den Einblick in die Regeneration nach dem Sport. Schaut euch nochmal unsere anderen beiden oder hört euch nochmal unsere anderen beiden Folgen zur Regeneration an. Da bekommt ihr ganz, ganz viele Tipps auch noch für ganz normale Hobbysportler, nicht nur den Spitzensport. Der Spitzensport wird unter anderem, ich sag's nochmal als kleiner Werbeblock, im Sports Nutrition Kongress von Jens Nauer beleuchtet. Nochmal als Reminder, 28. bis 31.05. ist online, kann jeder von überall auf der Welt teilnehmen, kostenlos, 20 Experten, ganz, ganz viele interessante Themen. Wie gesagt, nicht nur der Spitzensport wird da beleuchtet, sondern da kann jeder für sich was mitnehmen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Lasst uns ein Like da, abonniert uns, sagt weiter, wie gut wir sind und dann hört nächste Woche Montag wieder rein. Das Buch von Jens als letzte Info, das ist schon überall angekündigt oder viel angekündigt. Ich stelle es nochmal in die, oder wir stellen es in die Shownotes. Man kann es schon vorbestellen und die Auslieferung ist, glaube ich, im September oder Oktober. So viel
Mitte
dazu.
September.
Bitte?
Mitte September.
Mitte September, sagt der Jens. Also
Kannst
Mitte
sogar
September.
ganz genau sagen, der Verlag hatte den 16. September
Der 16.,
veröffentlicht.
sogar der 16., ich hatte es noch im Kopf, dass es demnächst kommt oder da war nur der Monat angekündigt. Jetzt wissen wir es. 16. September, wenn ihr das vorbestellen wollt. Okay, dann vielen Dank nochmal. Euch da draußen noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Montag. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.